All You Can Stream, der Podcast von TV Digital. Ich bin Melanie und ich nehme euch gemeinsam mit meinen Redaktionskollegen zweimal im Monat mit auf eine Reise durch die Welt des Streamings. Hier erfahrt ihr, welche Neustarts ihr wirklich gesehen haben müsst und hört noch dazu spannende Interviews rund um die Film- und Serienwelt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital. Ich bin Melanie und ich freue mich sehr, euch zu einer besonderen Folge dieses Mal begrüßen zu dürfen. Es wird eine WM-Folge, eine Fußball-Folge, zu der ich mir natürlich wieder, ihr habt ihn letzte Woche schon gehört, einen lieben Kollegen an die Seite geholt habe. Hallo Henrik.
Hallo Melanie, ja, die Fußballwochen gehen weiter hier.
Die Fußballwochen gehen weiter, jetzt natürlich mit einer kleinen Enttäuschung. Wir haben angefangen, diese Folge oder über diese Folge zu reden, als es noch nicht klar war, dass Deutschland tatsächlich schon im 16. Finale ausscheiden würde. Jetzt sind sie im 16. Finale ausgeschieden, aber wir brauchen natürlich ein kleines Trostpflaster. Die WM geht weiter, die Spiele gehen weiter und es gibt natürlich auch immer noch viel zu gucken. Und wir können uns jetzt natürlich im Zuge dieser Folge auch ein bisschen erinnern, haben wir uns gedacht, an bessere Zeiten. Vielleicht sollte ich so formulieren. Aber für mich persönlich, ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich habe trotzdem noch Spaß an diesem Turnier. Oder bist du jetzt jemand, der sagt, ich höre jetzt auf? Für mich ist das jetzt gelaufen, ich gucke jetzt nicht mehr.
Nee, so ist es nicht. Also gelaufen ist die WM nicht. Aber irgendwas fehlt natürlich, wenn man schon das eigene Land nicht mehr im Turnierbaum sieht. Also klar, es werden noch interessante Begegnungen geben und es lebt ja auch von der Spannung jetzt, weil jedes Mal einer rausfliegt, aber ja, ein bisschen was fehlt, um so mit vollem Herzen dabei zu sein, finde ich.
Ja, das stimmt. Aber weißt du, was für mich der große Vorteil ist, dass ich nicht mehr so lange das Gefühl habe, aufbleiben zu müssen. Ich weiß nicht, wann die nächsten Spiele gewesen wären, aber also manchmal ist es dann doch schon sehr lang, sagen wir so.
Ja, der Druck ist zum Glück weg, also jetzt kann man auch mal zur Halbzeit schlafen gehen. Also das fällt jetzt deutlich einfacher,
ja. Ja, genau, während des Spiels einschlafen. Das habe ich jetzt nicht gesagt, bitte vergesst das wieder, falls das mal passieren sollte. Aber was ich eben gesagt habe, ist, wir nehmen das Ganze jetzt als Trostpflaster und wir blicken ein bisschen zurück auf vorherige Zeiten in die 90er, was ich anteilig schon miterlebt habe, Henrik vollständig miterlebt, auch noch sehr klein, aber du warst dabei zumindest.
Ich existierte, aber tatsächlich aktive Erinnerungen an die Zeiten, über die wir jetzt sprechen, habe ich nicht, was Fußball angeht.
Wir sprechen jetzt über die Jahre 1990 und 1994 und welche Dokus dafür gerade in Frage kommen, das hört ihr jetzt. So, und wir beginnen jetzt mit den positiven Jahren. Alle, die live dabei gewesen sind, werden sich erinnern. Wir sprechen über die Doku Ein Sommer in Italien, die bereits bei Wow verfügbar ist, auch einen Kinostart hatte. Ich habe sie im Kino gesehen, so ehrlich muss ich sein. Und sie beschäftigt sich mit dem Titelgewinn im Jahre 1990. Henrik, du warst noch nicht alt genug, um irgendwas wahrzunehmen, aber gibt es irgendwas, was du trotzdem damit verknüpfst, vielleicht aus den Jahren danach, so Momente, wo Leute gesagt haben, damals war alles besser, damals, da kann ich mich noch gut dran erinnern oder sowas.
Ja, es ist halt schon immer, als ich ein Kind war, war das immer die WM, von der halt die Eltern oder der große Bruder gesprochen hat, weil das war halt der letzte WM-Erfolg bis 2014. Und deshalb wurde die schon immer gern genannt, die WM 1990. Und es gibt natürlich ein paar ikonische Bilder, ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, du wirst vielleicht noch drauf eingehen, aber in vielen Nostalgie-Shows oder so Rückblick-Shows im Fernsehen werden ja bestimmte Bilder immer wieder gezeigt. Ich sag mal jetzt eins einfach mal, um mal einzusteigen. Nach dem Titelgewinn in Rom, Franz Beckenbauer, der allein im Dunkeln über den Rasen so nachdenklich geht, das ist ja eine wirklich der ikonischen Szenen dieser WM und die ist auch mir sehr bewusst oder sehr bekannt, obwohl ich natürlich nicht live vom Fernseher damals mit dabei war, ja.
Ich kann sagen, ganz viele solcher ikonischer Szenen sind jetzt natürlich auch in dieser Doku mit drin. Ich greife mal kurz den Inhalt auf. Und zwar nähern wir uns tatsächlich dieser Zeit aus dem Blickwinkel der Spieler. Also es gibt ganz viele unveröffentlichte Archivmaterialien, die der Torhüter, also Bodo Igner und Torwarttrainer Sepp Maier gesammelt haben und die noch nicht den Weg in die Öffentlichkeit gefunden haben und die jetzt in dieser Doku aufgegriffen werden. Und wir sehen quasi den Weg der Mannschaft zu diesem Spiel, zu diesem Sieg letztendlich im Turnier. Und begleiten die eben in Italien. Die haben ja eine Unterkunft am Comer See und da verbringen sie quasi ihre Zeit und sind, was ich besonders schön fand, fernab von Social Media, fernab von sozialen Medien und haben da wirklich so ihr eigenes Reich. Und es ist ein ganz besonderer Team-Spirit und ein ganz besonderer Teamgeist, der tatsächlich jetzt in dieser Doku spürbar wird.
Ja, klingt nach einem tollen Italienurlaub auf jeden Fall. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, das sind quasi Home-Recordings oder das haben die mit eigenen Videokameras aufgezeichnet und das war noch nie vorher irgendwo zu sehen?
Ganz genau, das haben die aus Archivmaterialien irgendwie zusammengesucht, die beiden Regisseurinnen Nadja Kölling und Vanessa Nöcker, die das Ganze initiiert und in Gang gebracht haben. Und ja, die fanden das halt einfach toll, gemeinsam mit den Produzenten und haben gesagt, wir wollen das Ganze der Öffentlichkeit zugänglich machen. Und ja, das sind wirklich Materialien, wo die sich damals eine Kamera gekauft haben und gedacht haben, wir filmen jetzt einfach mal mit. Und dann hast du halt eben so Momente, die eben die Schlafzimmer zeigen beispielsweise oder wirklich Zeiten, die die am Pool gemeinsam verbringen, wo die eben miteinander irgendwie Ball spielen oder sonst irgendwas, so wirklich befreite, fröhliche Momente, die zeigen, was für ein Team-Spirit tatsächlich auch in dieser Mannschaft vorhanden war und wie die miteinander umgegangen sind. Und das hat so eine Leichtigkeit, die ich in der Form heute, zumindest von den Bildern, die man kennt und die man zugespielt bekommt, nicht wiedererkennen kann.
Ja, das scheint ja auch so, als wäre das dann viel authentischer, als wenn sich vorher so ein Kamerateam anmeldet und sagt, wir wollen euch jetzt hier über 4 Wochen begleiten und dann im besten Fall eine große Doku draus machen. Also wenn das jetzt wirklich so ganz ohne die große Absicht und nur so nebenbei gefilmt worden ist, stelle ich mir das sehr, sehr intim und authentisch vor tatsächlich, ja.
Ja, und was ich finde, was ich bei dieser Doku so toll finde, ist, es wird eben wirklich aus der Sicht der Spieler erzählt und wir haben ganz viele Leute, die jetzt eben eingeblendet werden und in Rückblicken dann auch nochmal auf diese Zeit schauen. Also Lothar Matthäus, Littbarski ist mit dabei, Thomas Hessler ist mit dabei. Also es sind wirklich einige, die da immer wieder ihren Blick zurückwerfen und sich erinnern. Und sich wirklich erinnern an diese Zeit als Team, als Mannschaft, als eine Einheit, die da zusammengewachsen ist und dabei immer wieder betonen, dass dieses Konzept 11 Freunde müsst ihr sein, tatsächlich was ist, was die zu der Zeit ganz, ganz intensiv gelebt haben. Und ja, das ist einfach dann auch schön zu sehen. Und da sind natürlich auch einige Momente hinter den Kulissen dabei, wo man sich sicher sein kann, dass das heute in dieser Form nicht mehr möglich gewesen wäre.
Aha, willst du da irgendeinen Hinweis geben?
Soll ich schon mal spoilern? Also die sind zum Beispiel hin und wieder mal abgehauen aus Como, aus dieser Unterkunft, aus diesem schlösschenartigen Anwesen, was sie da gemietet haben und haben sich mit Mofas der Fans tatsächlich abgesetzt und sind dann davon ausgegangen, dass das natürlich auch nicht gut ankommt. Und Franz Beckenbauer war ja Chef damals, also Trainer, und der hat das spitz bekommen. Und der hat die aber nicht irgendwie zusammengeschissen oder sowas, sondern hat dann halt anständige Kisten dahingestellt, damit die auch sicher unterwegs sind, wenn sie mal wieder abhauen. Also das ist so weniger Druck gefühlt, der da drauf liegt. Also schon Druck, den Titel gewinnen zu wollen, aber gleichzeitig so ein bisschen Freizeitatmosphäre auch, die damit einhergeht. Und das ist, glaube ich, was eine gewisse Lockerheit da auch reingebracht hat.
Was mich noch interessieren würde, also wir wissen ja alle, wie es ausgeht, nämlich sehr positiv mit dem Titelgewinn, aber hat denn die Doku trotzdem so eine eigene Dramaturgie oder ist es 90 Minuten Jubel, Trubel und Heiterkeit?
Naja, du gehst natürlich so ein bisschen mit denen durch das Turnier. Also klar wird das Ganze durch Rückblicke gesteuert und du weißt natürlich auch die ganze Zeit, wo es hingeht. Aber diese eigene Dramatik und diesen Druck, den die verspüren, den nimmst du natürlich auch mit, weil der hinter den Kulissen natürlich auch spürbar ist in dem Moment, wo die Leute eben zurückblicken auf die Zeit damals, das Revue passieren lassen oder auch in diesen Aufnahmen, die gezeigt werden. Also das ist jetzt nicht alles Heiterkeit und Trubel, sondern da ist schon Druck, der bei denen auch ankommt, aber eben nicht in der Form, in der es heute der Fall ist, wenn du durch soziale Medien halt permanent sehen kannst, irgendwie auf wem gerade rumkritisiert wird und wer gerade vielleicht nicht so ankommt. Das war damals, glaube ich, was in der Form noch nicht möglich gewesen ist und wo, glaube ich, die Spieler auch tatsächlich sehr, sehr von profitiert haben. Also das ist wirklich schön anzusehen. Und was ich auch noch schön fand, ist natürlich, sind diese Bilder, ne? Du hast eine Location, die einfach ein absoluter Traum ist. Also wir sind am Comer See, ein See, wo die eben auch Touren drüber gemacht haben, wo dann eben Lothar Matthäus zum Beispiel alle auf eine Spritztour eingeladen hat. Und wenn du dann diese Bilder siehst von diesem wahnsinnig schönen Anwesen und diesem italienischen Ambiente, das sorgt halt auch nochmal zusätzlich für Urlaubsfeeling, ne? Und das Ganze kombiniert mit einem Stück Zeitgeschichte. Es war auch die Zeit nach der Wiedervereinigung, das darf man auch nicht vergessen. Also es war eine Form des Aufbruchs, die zu der Zeit auch überall vorgeherrscht hat. Und das hat dem Ganzen, glaube ich, auch nochmal eine ganz eigene Dynamik gegeben.
Also da höre ich jetzt raus, dass auch wenn du zu der WM bisher keinen großen Zugang hattest, dass das trotzdem auch was ist für Leute, die nicht dabei gewesen sind, richtig?
Ja, schon. Also ich muss jetzt natürlich gestehen, alle Fußballliebhaber unter euch werden mich wahrscheinlich hassen, aber ich hatte natürlich überhaupt keinen Zugang zu dieser Weltmeisterschaft. Ich bin ein paar Jahre später geboren. Ich weiß natürlich 54, 74, 90. Es gibt auch diesen wunderschönen Song, den wir 2006 alle gebrüllt haben dazu. Also man ist sich das natürlich bewusst, aber das ist was außerhalb meiner Lebzeit gewesen ist und deshalb kannte ich natürlich die Namen auch der Spieler, aber die Gesichter sind mir natürlich überhaupt nicht vertraut. Aber was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass diese Doku einen wahnsinnigen Team-Spirit rüberbringt, der dich einfach reinreißt. Du siehst denen zu und du magst die Leute und du hast irgendwie das Bedürfnis, dich mit dieser Mannschaft und mit diesen Charakteren nochmal mehr auseinanderzusetzen. Und auch ein Franz Beckenbauer oder ein Rudi Völler, den man jetzt halt in einer ganz, ganz anderen Rolle heutzutage kennt und den man dann eben nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel kennenlernt. Also auch Jürgen Klinsmann, der damals dabei gewesen ist. Ich kenne den halt in seiner Funktion 2006 und jetzt nochmal diese Zeit als Spieler mitzunehmen, ist was, was auch mir als später Geborene tatsächlich richtig Spaß gemacht hat. Und ich glaube, das ist deshalb nicht nur eine Dokumentation für Leute aus dieser Zeit oder für Nostalgiker, sondern auch für Menschen, die sich dem tatsächlich neu widmen wollen.
Das klingt super schön und das klingt auf jeden Fall nach einer Empfehlung, oder?
Ganz genau, das ist eine Empfehlung. Und deshalb, wenn ihr reinschauen wollt, Ein Sommer in Italien ist jetzt bei Wow verfügbar. Ja, auf den Triumph folgt der Fall. Also vielleicht können wir in dem Fall aus der Geschichte auch einiges lernen, aber erstmal gucken wir uns die Geschichte an. Und zwar machen wir weiter im Jahr 1994, da war ich dann jetzt auch schon auf der Welt, und zwar mit 11 Helden, ein Albtraum. Eine mehrteilige Doku, die bereits in der ARD-Mediathek verfügbar ist. Und Henrik, der Titel sagt es, aber du kannst es trotzdem noch mal einfangen. Womit beschäftigt sich die Doku? Ist es wirklich die Zeit während der WM oder ist es auch noch was anderes, was da aufgegriffen wird?
Es ist hauptsächlich die WM 94 und das, was unmittelbar davor passierte und danach. Grob kann man sagen, es ist eine große Tragödie. Es ist die verkorkste WM in den USA 94 und die vielen kleinen Störfeuer drumherum, weil es ging sehr wenig um Sport, sondern es passierte unglaublich viel abseits des Platzes und rund um Trainer und Spieler, was ja in seiner Kombination, würde ich sagen, dafür gesorgt hat, dass diese WM nach hinten losging. Also um das mal vorwegzunehmen, also Deutschland ist dort im Viertelfinale gegen Bulgarien ausgeschieden, was als amtierender Weltmeister, das war die Ausgangslage, sie sind 1990, haben wir gerade gehört, Weltmeister geworden und gehen hier als Topfavorit ins Turnier. Und es herrscht ein unglaublich hoher Druck. Franz Beckenbauer, der ehemalige Trainer, der war hier nicht mehr Trainer, der sagte, Deutschland ist jetzt auf Jahre hinaus unschlagbar. Und damit hat er Riesendruck auf seinen Nachfolger, Berti Vogts, gelegt, der jetzt die WM, der jetzt Deutschland als Nationaltrainer in die WM geführt hat. Und es war auch die erste WM, du hast es eben gesagt, des wiedervereinten Deutschlands. Hier war es die erste WM, wo auch ostdeutsche Spieler mit integriert worden sind. Das heißt, es war die erste echte WM mit einer gesamtdeutschen Mannschaft. Das war so die Ausgangslage, sage ich mal.
Ich finde das total spannend, weil die Spieler sind ja irgendwie auch noch die gleichen. Und du hast, also mal abgesehen davon Viertelfinale, ne, da würden wir heute auch von träumen, um es mal irgendwie hart auszudrücken. Aber dass dieser Fall so kommen kann, weil nach 2014, wo wir jetzt zuletzt Weltmeister geworden sind, ging es ja auch massiv bergab. Und da geht es jetzt auch wieder massiv bergab. Es wirkt so, als ob dieser Druck tatsächlich was ist, was einen entscheidenden Einfluss auch auf die Köpfe der Spieler gehabt hat. Inwieweit ist das denn wirklich zentraler Teil dieser Dokumentation, dieser Druck auch?
Der Druck nimmt auf jeden Fall einen großen Raum ein in der Doku, aber es kam noch mehr dazu, wie ich eben schon angedeutet habe. Da war zum einen also in den USA eine Riesenhitze, das haben wir auch bei dieser WM erlebt, die an die Substanz geht für Spieler, die das nicht gewohnt sind. Aber dann gab es noch etliche Nebenkriegsschauplätze, man muss es einfach so sagen, abseits des Rasens. Es gab zum ersten Mal zum Beispiel das Phänomen der Spielerfrauen, die in den Vordergrund drängten und zum Beispiel die Öffentlichkeit suchten und dort auch Aussagen getätigt hat, haben die gegen den Trainer und seine Aufstellung zum Beispiel gingen. Und überhaupt, Berti Vogts, der Trainer, hatte einen ganz, ganz schweren Stand. Das wird hier wirklich hervorgehoben. Beckenbauer, sein Vorgänger, galt als ikonisch, als eleganter, großer Spieler. Lichtgestalt und Kaiser waren seine Spitznamen. Und dann kommt Berti Vogts, der Bundes-Berti, der Terrier, so war sein Spitzname als aktiver Spieler. Und der war nie so der elegante Spieler, es war mehr so ein Kämpfer. Und er hat eine kleine Statur und all das führte dazu, und auch seine Herkunft aus der Provinz wurde ihm immer so ein bisschen angekreidet. Ach, das ist ja nur der kleine Berti aus der Provinz, während der Kaiser aus der Weltstadt München kam. Und wir erfahren auch, dass Berti Vogts hier eine ziemlich tragische Kindheit hatte und unglaublich von den Medien in die Mangel genommen worden ist. Da kam ganz viel zusammen. Er hatte im Gegensatz zu seinem Vorgänger Franz Beckenbauer, wollte er nicht mit der Bild-Zeitung zusammenarbeiten und keine Informationen durchstechen, keine Interviews geben. Hatte gleichzeitig in seiner eigenen Mannschaft mit Lothar Matthäus einen riesen Feind, muss man fast sagen, der spioniert hat und zur Bild-Zeitung immer wieder Dinge durchgestochen hat, die für Unruhe gesorgt haben. Es gab Grüppchenbildung, es gab Rivalitäten zwischen zum Beispiel den Weltmeistern von 1990 und den Spielern, die seitdem hinzugekommen sind. Es gab Disziplinlosigkeiten. Die Spieler sind golfen gegangen, bevor sie in den Bus gestiegen sind, um zum Training zu fahren. Und ja, haben so ein bisschen die Ablenkung gesucht und einige waren sicherlich satt vom WM-Titel 4 Jahre zuvor und nicht mehr so motiviert. Und man sieht hier eine Mannschaft und einen Trainer, der total überfordert ist vom Medienrummel, von der Gegenwart. Und er sagt selbst, ich gehe in die USA und komme zurück entweder als Volksheld oder als Vaterlandsverräter. Und das auch zeigt den Druck, der auf Berti Vogts Schultern lag, finde ich.
Spannend ist auch wieder die USA, ne? Ist noch eine Parallele jetzt zur heutigen Weltmeisterschaft, die wir da irgendwie wieder ziehen können.
Ja, genau. Also Geschichte wiederholt sich, sagt man ja, oder Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich, ist, glaube ich, ein Sprichwort. Und ja, irgendwie, es gibt Ähnlichkeiten. Ich würde heute sagen, dass nicht so viel neben dem Platz stattgefunden hat in diesem Jahr, aber damals stand nicht das Sportliche im Hintergrund. Und wenn ich noch was zur Machart sagen darf, hier ist eigentlich so, dass hauptsächlich Archivmaterial gezeigt wird, das dann von den Spielern von damals aus heutiger Sicht kommentiert wird. Also auch Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, Mario Basler, Thomas Strunz, die aus heutiger Sicht darauf blicken, was damals passiert ist. Und das finde ich ganz, ganz spannend, die auch einräumen, dass sie vielleicht ein bisschen über die Stränge geschlagen haben oder Berti Vogts manchmal nicht für voll genommen haben. Auch eine total interessante Anekdote daraus, die ich noch mit dir teilen möchte. Weißt du, wie und wann Stefan Raab seinen Durchbruch gefeiert hat?
Boah, das ist ja jetzt wahrscheinlich, das ist ja Mediengeschichte eher.
Ja, aber das war hier. Das war bei der WM 94. Hatte seit einem halben Jahr, glaube ich, eine Sendung bei Viva, war seitdem im Fernsehgesicht. Und sein erster Mediencoup oder auch sein erster Quatschsong, kann man sagen, war Berti Vogts. Eine Parodie oder ein Song, in dem er den Bundestrainer lächerlich gemacht hat. Und der fand sehr hohen Anklang und stieg auf Platz 4 der Charts ein. Und es gab einen Nährboden dafür in der Gesellschaft, weil Berti Vogts war der allgemeine Buhmann. Und mit so einem Song wurde das noch befeuert. Und alle haben über Berti gesprochen, als wäre er halt der Loser. Und das sollte sich dann im Turnier irgendwie bestätigen, indem die Mannschaft versagt hat und gegen einen Gegner, den man total unterschätzt hat, Bulgarien, dann auf einmal ausgeschieden ist. Und gegen alle Vernunft hat Berti Vogt sich trotzdem entschlossen, danach weiterzumachen, aber aufzuräumen in der Mannschaft und gewisse Spieler zu entfernen, nicht mehr zu berücksichtigen, Unruhestifter. Und wie das dann weitergegangen ist, sieht man ja, wenn man guckt, wie die nachfolgende EM ausgegangen ist, EM 96, da ist dann Deutschland Europameister geworden unter Berti Vogt. Spoiler, Spoiler. Also es gibt ein Happy End, aber worauf sich diese Doku hier fokussiert, ist wirklich der tragische Held Berti Vogt, beziehungsweise der absolut verlachte und runtergemachte Nationaltrainer, den niemand ernst nehmen kann.
Das finde ich aber auch so unpassend wirklich. Weißt du, du schickst jemanden zu einer Weltmeisterschaft, willst, dass der dein Team trainiert und müsstest dem doch eigentlich dann gute Gefühle an die Hand geben, statt den von außen tatsächlich schlecht zu machen. Also ich meine, das ist ja auch irgendwie eine gesellschaftliche Art und Weise, wie man damit umgeht oder wie man es eben nicht tut. Und ich finde, das macht man einfach nicht. Also das jetzt aus der Ferne einmal kritisiert, aber nee, das ist irgendwie seltsam.
Das grenzt absolut an Mobbing und es werden hier wirklich sehr viele Schlagzeilen und Fernsehberichte wieder aus oder hervorgeholt, wo man sieht, wie sich auch Journalisten über ihn lustig machen oder ihn niederschreiben. Und es gibt hier Auftritte von Journalisten, zum Beispiel Marcel Reif, berühmter Sportkommentator, oder auch Alfred Draxler, Bild-Chef damals oder Bild-Sportchef, die hier einräumen, sie sind damals zu hart ins Gericht gegangen und haben menschlich absolut über die Stränge geschlagen. Und das finde ich so spannend, dass hier 32 Jahre später Beteiligte zu Wort kommen und sagen, ganz ehrlich, das damals war nicht okay von uns. Wir haben hier eine Grenze überschritten im Journalismus. die vielleicht einen Tick zu hart war. Und ja, es wird quasi indirekt eine Entschuldigung an Bertie Vogts ausgesprochen, der auch in der Doku natürlich zu Wort kommt und der wirklich hier die tragischste Figur ist und der manchmal mit leeren Augen in die Kamera guckt, wenn er Sätze sagt oder sich erinnert, fühlt an gewisse Dinge von damals. Und also das ist so berührend und so nah kommt man ihm. Also das rechne ich dieser Doku auch wirklich ganz, ganz hoch an. Ich habe diese WM nicht verfolgt im Fernsehen, da war ich noch zu klein für. Aber die hat mich unglaublich berührt auf menschliche Art, wie hier ja die Schicksale, die Einzelschicksale hervorgeholt werden. Und wenn das eine Doku schafft, dann ist das einfach, finde ich, ein totales Qualitätsmerkmal und auch ein Qualitätsmerkmal, das sieht man jetzt im Nachhinein, die läuft ja nicht erst seit gestern, ist die abrufbar in der ARD-Mediathek und die hat Rekorde geknackt. Da haben Millionen Leute nicht nur im linearen TV eingeschaltet, sondern auch bei den Abrufzahlen ist das eine der erfolgreichsten ARD-Dokus ever. Und wenn ich sage, man muss eine Fußball-Doku gesehen haben, dann würde meine Stimme an die hier gehen, weil die wirklich ganz, weil sie ganz doll menschelt und es ein tolles Gesellschaftspanorama aus dem Jahr 94 eigentlich ist.
Es ist ein großes Lob von Henrik an Elf Helden, ein Albtraum. Wenn ihr also auch in diese Doku reinschauen wollt, alle Folgen sind in der ARD-Mediathek verfügbar. Das war's. Das waren die beiden Dokus, die wir euch zur Fußballweltmeisterschaft noch einmal ans Herz legen wollten. Und ich muss sagen, auch wenn ihr jetzt traurig seid über das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft, wenn man sich die Geschichte anschaut und jetzt die Weltmeisterschaft 1994 anguckt, es ist ja dann noch gut ausgegangen. Es kam ja die Europameisterschaft. Jetzt kommt auch wieder die Europameisterschaft. Also wir können guter Dinge in die Zukunft gehen und darauf hoffen, dass es auch in dem Fall wieder gut ausgehen wird.
Ja, absolut. Das ist ein mutmachender Blick nach vorne. Und ja, man kann vielleicht nochmal zusammenfassend sagen hier, also wir haben ja in der letzten Folge bereits Mission Sommermärchen besprochen über 2006. Hier jetzt die WMs 1990 und 1994 und einfach mal gesagt, dass man hier drei neue Dokus hat, die sich so intensiv und auf unterschiedliche Weisen mit den Fußballturnieren auseinandersetzen, finde ich wirklich total toll. Und wenn man die am Stück sehen würde, dann würde man unglaublich viel über 16 Jahre deutschen Fußball erfahren. Und das ist wirklich eine ganz tolle Chronologie, eine ja, Nationalmannschaft, in der es Höhen und Tiefen gibt und menschliche Schicksale. Und zum Beispiel Jürgen Klinsmann kam in all drei Dokus vor, in unterschiedlichen Lebensphasen. Und ja, man kann einfach nur gespannt sein, wie es mit der Nationalmannschaft auch in Zukunft weitergehen wird.
Wir sind gespannt und wir schauen natürlich auch weiter auf die nächsten Spiele dieser WM, also unabhängig davon, ob Deutschland jetzt noch dabei ist oder nicht.
Na klar.
Danke, Henrik, fürs Gespräch.
Ja, sehr gerne, war mir eine Freude.
Und falls ihr keine Fußballfans seid, ich verspreche euch, die nächsten Folgen werden auch wieder mehr Film- und Serienlastig werden. Also von daher könnt ihr da gerne wieder in die Richtung euch freuen. Geht natürlich weiter wieder am 1. und am 3. Freitag des Monats und dann hören wir uns wieder mit einer neuen Folge mit frischen Interviews und natürlich mit neuen Gesprächen und ich bin sicher, Henrik ist auch das ein oder andere Mal wieder mit dabei.
Na, wer weiß, ja, mal gucken, was so kommt, ja.
Macht's gut, bis dann, tschüss.
Tschüss.